Vorneweg, ich habe eine Frage. Ihr plant nicht zufällig eine Zweiggemeinde in Berlin? Gemeinden zu finden in dieser großen Stadt Berlin, wo der Herr im Geist und der Wahrheit angebetet wird, ist keine leichte Sache. Ich freue mich jetzt schon, in 14 Tagen werde ich in einer Gemeinde sein, ganz auf der Ostseite, wir wohnen ganz im Westen, anderthalb Stunden weiter nach Osten, kurz vor Polen, da gibt es eine Gemeinde, wo der Heilige Geist Raum hat und wo Jesus wirklich angebetet wird im Geist und der Wahrheit. Ich freue mich jetzt schon darauf. Halleluja. Okay, ja. Es gibt so bestimmte Anfechtungen und Schrecksekunden, die sind nur Predigern bekannt. Und das sind die Momente, wenn man irgendwo eingeladen wird und soll zu einem Thema sprechen und alle kennen das Thema und dann fängt der Versammlungsleiter an, ein Highlight nach dem anderen und eine Schlüsselschriftstelle nach der anderen schon vorneweg auszubreiten. Und man sitzt da und krampft sich an den Stuhl fest, die Knöchel werden schon weiß und man fleht und sage, Herr, möge er doch aufhören oder noch irgendwie was Nettes erzählen, aber doch nicht das ganze Seminar vorwegnehmen. Das hat heute überhaupt nicht geklappt, dieses Flehen. Dir sei es vergeben, Andreas. Eigentlich nach seiner Einladung können wir nach Hause gehen und sagen, okay, jetzt müssen wir das nur noch umsetzen. Es gibt fast nichts mehr hinzuzufügen zu dem, was er gesagt hat. Aber nun sind wir doch noch hier und ich bin auch da. Also werde ich jetzt wiederholen, was Sie schon alles gehört haben. Ich will mit offenen Karten spielen. Ich habe zwei Absichten mit den paar Stunden Lehre, die ich hier bringen darf. Das erste ist, ich will dir noch mehr ins Bewusstsein rufen, wie zentral, wie wichtig wirklich echte geistgewirkte Erkenntnis Gottes ist für dein Leben. Und aus dieser tieferen Betonung oder diesem tieferen Verständnis wird sich dann eine größere Entschiedenheit entwickeln, diesen Lebensstil, der notwendig ist, um die Erkenntnis Gottes zu erlangen, zu verfolgen. Das ist das Erste. Und das Zweite, meine zweite Absicht ist, dich zu motivieren, ein Kämpfer zu werden, dass Bahn gemacht wird für die Erkenntnis Gottes in unserem Land. Die kommt nicht einfach so, darum muss gekämpft werden, dafür muss gekämpft werden. Paulus redet von Höhlen, Festungen, die der Feind aufgebaut hat, mit einem einzigen Ziel, die Erkenntnis Gottes zu verhindern. Religiöse, philosophische Gedankengebäude, die alle nett klingen, die sogar biblisch klingen, die christlich klingen, aber die niemals von Christus kommen und die nur ein Ziel haben, Menschen zu verwirren, Menschen durcheinander zu bringen und Menschen abzuhalten, Gott wirklich zu erkennen, wie er ist. Und diese Bollwerke müssen runtergerissen werden. Und das wird nicht der Herr tun, sondern das wird seine Gemeinde tun. Und Gott ist dabei, die Gemeinde aufzuwecken und ihr zu sagen, das ist deine Berufung in den Tagen, bevor Jesus wiederkommt, Kämpfer zu werden gegen die Festungen des Feindes. Weil wir lesen, es wird eine Zeit kommen, wo die Erkenntnis Gottes das Land füllen wird, wie Wasser den Meeresboden bedeckt. Das heißt, zwischen wo wir jetzt sind und bis dahin muss irgendwas passieren. Und es wird auch etwas passieren. Die Frage ist nur, ob und wie weit wir daran Anteil haben. Es wird geschehen, der Plan Gottes wird geschehen. Aber die Frage ist, wie weit werden wir uns einreihen in diese Armee und in diesen wunderbaren Endzeitplan, den Gott hat, um Menschen unleugbare Beweise zu geben, dass er real ist. Wir lesen in der Bibel, dass in den letzten Jahren, wo diese große, große Bedrängnis über die ganze Erde kommt, in dieser Zeit wird eine riesige Schar von Menschen gerettet werden. Eine riesige Schar in den letzten wenigen Jahren. Aus allen Stämmen, aus allen Nationen, also auch Deutsche. Halleluja. Auch Sachsen. Und irgendwer muss sich bereitstellen als Erntearbeiter. Das kommt nicht einfach nur so, weil Gott das geplant hat, sondern es gibt Erntearbeiter. Und das ist die Gemeinde in der Endzeit. Und auf die will der Herr uns vorbereiten, auf diese schwierigen Zeiten. Und da ist die Erkenntnis Gottes für unser persönliches Leben absolutes Zentrum der ganzen Angelegenheit. Und alles andere kommt daraus. Nichts hat so viel Kraft, unser Leben zu prägen, zu motivieren, auszurichten, zu fokussieren, als die klare, geistgewirkte Erkenntnis Gottes. Und damit es gleich von vornherein klar ist, wenn die Bibel von Erkenntnis redet und wenn ich hier heute und morgen von Erkenntnis Gottes rede, dann ist das alles andere als eine Ansammlung von theoretischen Aussagen. Sondern es geht um Erfahrung. Wenn die Bibel von Erkennen, Gott erkennen spricht, dann meint sie, Gott zu sehen, Gott zu erleben, ihn eins zu eins zu begegnen, nicht über ihn zu hören. Viele Menschen haben nur über ihn gehört. Und Gott gebe Gnade, dass der Tag kommt wie bei Hiob, der gesagt hat, ich habe ja nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Um das geht es. Dass wir wissen, dass wir wissen, dass wir wissen, so ist Gott und nicht anders. Und diese geistgewirkte Offenbarung in unserem Herzen setzt Kraft frei, unser Leben zu prägen und uns zu motivieren, dem Plan Gottes voranzubringen, unseren Platz zu finden in dem, was Gott so vorhat. Und er hat vieles vor. Und er möge uns die Augen öffnen. Ja, jeder Christ, der gelangweilt ist, ist deswegen gelangweilt, weil er Gott nicht kennt und weil er seinen Teil nicht kennt, den er im Plan Gottes auszufüllen hat. Deswegen ist er gelangweilt. Das ist ein Paradox, das passt überhaupt nicht zusammen. Christ sein und gelangweilt sein, das geht überhaupt nicht zusammen. So, Gott möchte, dass wir ihn erleben, dass wir ihn sehen, dass wir ihn wahrnehmen und dass wir von ihm geprägt werden. Es gibt keine Erkenntnis Gottes, die nicht neue Motivation, die nicht neue Entschiedenheit, die nicht ein stärkeres Aufstehen gegen unsere Kompromisse und unsere Lauheit gibt. Das gibt es nicht. Wenn die Erkenntnis Gottes kommt, hat das unmittelbare Auswirkungen auf unseren Lebensstil und auf unsere innere Motivation. So, es geht nicht um Theorien, es geht nicht um Konzepte, es geht nicht um Gedankengebäude über Gott, sondern es geht darum, ihn zu erleben. Ganz persönlich, ganz intim, ganz nah. Ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass dieses Wort erkennen auch in der Bibel gebraucht wird für die sexuelle Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Und wir sollen Gott erkennen, wir sollen ihm Auge in Auge gegenüberstehen und ihn erleben und von ihm geprägt werden, von ihm berührt werden, von ihm motiviert werden, von ihm beschenkt werden und dadurch verändert zu werden. Das ist, was Gott möchte, das ist sein Plan und um das geht es. So, das sind keine Theorien, das sind keine Konzepte aus irgendeinem Buch oder so, was ich hier versuche zu bringen soll. Ich will auf der Grundlage des Wortes Gottes dich motivieren, dass du klarer als jemals zuvor verstehst, das ist, was ich brauche. Dank sei Gott für was ich schon bekommen habe, aber da ist so viel mehr. Und ich jage dem nach, ich gehe dem hinterher, wie es im Hosea heißt, nachjagen der Erkenntnis Gottes. Da sehen wir gleich Erkenntnis und ein Lebensstil. Das geht zusammen. Das ist nicht, ich besuche mal ein Seminar und höre mir mal irgendwas an, sondern Was Gott möchte, ist, dass wir einen Lebensstil kultivieren, der es dem Heiligen Geist möglich macht, uns tiefer und tiefer und tiefer hineinzuführen in die Dinge Gottes. Wo wir ihn erkennen, wo wir seine Pläne erkennen, seine Weisheit, seine Größe, seine Majestät, seine geniale Führerschaft. Und wo wir motiviert werden. Ja, dafür gebe ich mein Leben. Das ist mein Teil in diesem Plan Gottes. Und viele, viele Christen verstehen nicht, was ihr Leben in dem großen Plan Gottes ist. Und sie leben so vor sich dahin und haben so den Gemeindealltag, aber da ist wenig Verständnis da. Um das geht es. Das ist das Ziel. Das ist der Fokus. Das ist, worum es geht. Seit 23 Jahren reise ich durch die Lande und auch andere Länder und habe viele Gemeinden gesehen. Und die Gemeinden, wo auch nur im Ansatz zu spüren ist, sie verstehen, unsere Aufgabe ist, den König zurückzubringen. Deswegen sind wir hier, deswegen haben wir Gemeinde, deswegen leben wir als Christen. Unser Ziel ist, ihn zurückzubringen hier auf die Erde. Gemeinden, wo auch nur im Ansatz das verstanden wird, kann ich an weniger als 5 Finger abzählen. Und ich habe viele Gemeinden gesehen. Viele sind sehr beschäftigt, haben gewaltige Programme, haben großartige Ziele, haben gigantische Slogans, wollen wachsen, träumen von einer Megagemeinde und haben große Ideen. Aber so wenige haben dieses Verständnis. Das ist unsere oberste Priorität, das ist unsere größte Aufgabe. Und alles andere ist dem untergeordnet. Und alles andere dient diesem Zweck. Der Kinderdienst dient diesem Zweck, Menschen aufzurichten und sie zu prägen mit einem Verständnis Gottes für diese Zeit und für die Notwendigkeit, dass Jesus wiederkommen muss und aus diesen jungen Menschen Kämpfer zu machen, die für dieses eine Ziel sich hingeben. Der König muss zurückkommen, um das geht es. Und dieser Wunsch, dieses Verlangen ist fast nirgendwo zu hören. Du hörst es nicht in den Liedern, du hörst es nicht in den Gebeten, du hörst es nicht in den Gesprächen, du hörst es selten von der Kanzel. Dieses eine große Ding, die Hoffnung, er kommt wieder. Und das hat etwas mit meinem Leben zu tun, das hat etwas mit meiner Gemeinde zu tun, das hat etwas mit der Art und Weise zu tun, wie ich Tag für Tag verbringe. Und wenn wir verstehen, es gibt nur einen Weg, brennen zu werden und brennen zu bleiben, ihn zu sehen, wie er ist. Oder in der ersten Liebe zu bleiben, oder in die erste Liebe zu kommen, oder auf Spur zu bleiben. Nenn es, wie du willst. Es gibt nur einen Weg. Und das ist, ihn zu suchen, ihn zu erkennen, wer wirklich ist. Und sag doch bitte niemand, ich habe schon Gott erkannt, ich weiß, der Name ist Jesus, er ist der Retter. Es geht um viel, viel mehr. Es geht um viel, viel mehr. Denke mal, Paulus, ja. Was für eine Weisheit Gott ihm gegeben hat, wie der Heilige Geist ihm gewaltigste Pläne offenbart hat für die Gemeinde und über das Wesen Christi. Und am Ende seines erfolgreichen Dienstes, da sagt er, ich möchte ihn erkennen. Da war sein ganzer Dienst schon hinter, schrieb er aus dem Gefängnis an die Philipper, ich will ihn erkennen. Ja, was hat denn der die ganze Zeit gemacht? So, wenn Paulus am Ende seines Lebens und seines Dienstes noch beseelt ist und angefeuert ist von diesem Verlangen, ich will Gott erkennen, was sollen wir denn da sagen? Gott ruft uns näher und er ruft uns zu einem Lebensstil, der es ihm möglich macht, in uns zu wirken und uns zu beschenken. Um das geht es. Nachjagen der Erkenntnis Gottes, sagt Hosea. Es ist Kapitel 6 irgendwo. 6, weiß ich nicht. Hier steht's. Hier sollte es stehen, aber es ist die falsche Seite. Also wenn man sie braucht, sind Computer so dermaßen langsam. So, jetzt kommen wir der Sache nahe. Hosea Kapitel 6, Vers 3. Lasst uns erkennen, ja eifrig trachten nach dem Erkennen des Herrn. Sein Erscheinen ist so sicher wie das Aufgehen der Morgenröte. Und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss, wie ein Spätregen, der das Land benetzt. Eifrig trachten, andere Übersetzung, sagt nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Nachjagen spricht von einem sehr fokussierten Lebensstil. Ja, wenn ich dieses Wort nachjagen, ja, illustrieren möchte, dann fällt mir immer ein, eine Polizeistreife auf der Jagd hinter dem Bankräuber und mit Blaulicht und Sirene rasen die Straße lang. Und dann sagt der eine zum anderen Kollegen, du, da vorne ist eine Pommesbude, fahr mal rechts ran. Das ist nicht nachjagen. Weil das nicht fokussiert ist, weil das Ablenkung beinhaltet, weil das falsche Prioritäten bedeutet. Nachjagen heißt, das ist das eine Ding, um das geht es. Und das alles andere, ob ich jetzt Hunger habe oder nicht, muss jetzt mal hinten anstehen. Das ist nachjagen. Ein sehr, sehr starkes Wort. Und zu dem ruft uns der Herr. Halleluja. Und das kommt nicht einfach nur so, sondern das kommt, indem wir verstehen, wie absolut unverzichtbar ist denn diese Erkenntnis Gottes. Je mehr wir das verstehen, umso mehr sind wir motiviert. Wir können nicht einfach irgendwie ja, uns mit einem Impuls, lass uns jetzt alle nachjagen der Erkenntnis des Herrn. Okay, Amen, jetzt jagen wir nach. Das funktioniert so nicht. Aber je mehr ich verstehe, was ich da suche und warum ich das suche und was das für Ergebnisse haben wird, je mehr ich das verstehe, umso mehr bin ich motiviert. Und um das geht es. Die Motivation muss geweckt werden. Und dann müssen wir einen Lebensstil lernen, diese Motivation zu behalten und nicht abgelenkt zu werden und sie wieder zu verlieren, indem wir uns verplempern in alle möglichen anderen Dinge, die zweit- und dritt- und zehntrangig sind. So, das ist, was ich am Anfang hier jetzt versuche, einfach klar zu machen, deutlich zu machen, stark zu machen. Warum ist die Erkenntnis Gottes so dermaßen wichtig? Es gibt zwei Aussagen, die sehr, sehr ähnlich sind im Alten Testament, die möchte ich vorlesen. Und da sehen wir schon diese Betonung. Warum ist die Erkenntnis Gottes so dermaßen wichtig? Jesaja 5 und das andere ist Hosea Kapitel 4. Jesaja 5, Vers 13. Darum wird mein Volk weggeführt in Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Warum Gefangenschaft? Unfreiheit? Mangel an Erkenntnis. Und Hosea 4, Vers 6, mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Gottes Volk kommt um, wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Wenn die Erkenntnis Gottes nicht zunimmt, wenn wir daran nicht interessiert sind, wenn wir danach nicht suchen, dann gibt es viele, viele Möglichkeiten für den Feind, uns zu behindern, uns in die Irre zu führen, uns aufzuhalten, uns abzulenken. Aber wenn wir dessen Fokus haben, ich will Gott kennenlernen, weil ich weiß, um das geht es. Ich kann ihn nur lieben, in dem Maße, wie ich ihn erkenne. Ja, das ist doch unsere erste und allerwichtigste Berufung, Gott zu lieben. Von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit unserer Seele, mit unserem Verstand, mit allem, was in uns ist. Das ist unsere Berufung, das ist das Allerhöchste für Gott. Das ist das erste und größte Gebot, hat Jesus gelehrt. Aber wie können wir etwas lieben oder jemanden lieben, von dem wir nichts wissen? Du kannst sagen, ich muss ihn lieben, aber du willst ihn nicht lieben. Aber je mehr wir die Schönheit, die Herrlichkeit, die Größe, die Majestät, diese Einzigartigkeit im Wesen von Christus erkennen, umso mehr werden wir ihn lieben. Und umso kostbarer wird das auch für uns. Was für ein Privileg, dass wir gerufen sind, in sein Wesen, in sein Bild umgestaltet zu werden. Was für ein Vorrecht. Halleluja. So, alles beginnt damit, dass wir uns danach ausstrecken und dass wir verstehen, das ist es, worum es ihm geht. Das ist das Ding, was uns motiviert, ihn zu erkennen. Alles andere, Hingabe, Verlangen, Sehnsucht, Motivation, Eifer, Entschiedenheit zu überwinden, sich nicht aufhalten zu lassen, all das kommt aus diesem einen, Gott zu erkennen. All das kommt daraus. Und hier klagen beide, Jesaja und Hosea, dass das Volk Gottes nur deswegen Mangel hat, sogar in Gefangenschaft ist, weil sie einfach ihn nicht wirklich erkennen. Im Hebräerbrief, Kapitel 3, macht der Heilige Geist einen interessanten Rückblick. Und er erklärt uns etwas, was lange zurückliegt, aber damals nicht beschrieben wurde. Erst viel, viel später ist beschrieben worden, was da eigentlich los gewesen ist. Der Heilige Geist geht zurück auf diese Situation, wo die Israeliten aus Ägypten herausgeführt wurden. Und sie haben eins der größten Wunder der Gottes in der Geschichte der Menschheit erlebt. Dass ein Hirte mit einem Stock die größte damalige Militärmacht auf die Knie gezwungen hat. Niemals vorher gab es so etwas. Das war das größte Ding in der Geschichte bis dahin. Und sie erlebten dieses machtvolle Eingreifen Gottes, nachdem sie so lange in Sklaverei waren und geschrien haben um Errettung. Und Gott erbarmte sich und er richtete Mose auf als ihren Befreier. Und Gott wirkte durch Mose dieses gewaltige Wunder, dass Pharao bereit war, dieses Sklavenvolk, von dem er so viel Nutzen hatte, ziehen zu lassen. Und zum Schluss diese Leute so froh waren, dass die endlich weg sind, weil sie verstanden haben, ihre Anwesenheit ist der Grund für all die Plagen, die wir erleben. Und sie haben ihnen das ganze Gold und Silber und alles, was sie hatten, hinterhergeworfen. Nimmt den ganzen Plunder, Hauptsache ihr seid weg. Und schwer beladen mit Reichtümern haben sie Ägypten verlassen. Nicht, weil Gott wollte, dass sie alle Millionäre werden wollen, sondern weil Gott das Gold und das Silber gebraucht hat, um sein Haus zu bauen. Das haben sie dann etwas später erst verstanden. Aber diese Generation, die dort durch die Hand Gottes übernatürlich errettet wurde aus einer ausweglosen Situation, hat es nicht geschafft, hineinzukommen in ihre Berufung. Sie kamen heraus aus dem Fluch, aus der Gefangenschaft, aber sie kamen nicht hinein in den Segen, in ihre Berufung, sondern sind in der Mitte stecken geblieben. Und das ist eine tragische Geschichte. Eine ganze Generation, bis auf zwei Männer, in der Wüste umgekommen sind und das, wozu sie gerufen sind, niemals gesehen haben. Und dann in Hebräer 3, lange Zeit später, schaut der Heilige Geist zurück und gibt eine Erklärung, warum diese Tragödie passiert ist. Und das ist so wichtig, ja. Weil das neutestamentliche Bundesvolk Gottes ist in der gleichen Gefahr, in der gleichen Herausforderung. Und deswegen müssen sie lernen vom Beispiel Israel. Und deswegen sehen wir im Neuen Testament, dass mehrmals Paulus zurückschaut zu Israel und sagt, so hat Gott mit ihnen gehandelt. Jetzt lasst uns aufpassen, dass er so nicht mit uns handelt. Ein warnendes Beispiel hat Gott dort gegeben und hat das aufschreiben lassen, damit wir nicht in die gleichen Versuchungen und in die gleichen Fallen fallen. Und der Heilige Geist offenbart, warum diese Tragödie überhaupt passiert ist. Und das ist so wichtig, weil wenn wir verstehen, warum das mit ihnen passiert ist, dann wissen wir, was wir zu tun haben, damit dasselbe nicht mit uns passiert. Denn deswegen erwähnt ja, sei der Heilige Geist. Damit das ein Beispiel ist, ein mahnendes Beispiel. Und in Hebräer Kapitel 3, dort im Vers 10, lesen wir den eigentlichen Grund für ihr Versagen. Sie haben seine Wege nicht erkannt. Sie haben seine Wege nicht erkannt. Und sie hatten ein böses Herz des Unglaubens. Und das hat sie gehindert, seine Wege zu erkennen. Und deswegen konnten sie nicht in ihre Berufung kommen und haben das Erbe, das ihnen gehörte, nie antreten können. Und ihr Lieben, für uns liegt ein Erbe bereit. Und ein Großteil dieses Erbes sollen wir hier schon auf dieser Seite des Lebens in Besitz nehmen, weil wir eine hohe Berufung haben, weil wir einen gewaltigen Auftrag haben gegenüber dieser Welt. Dann gibt es noch einen anderen Anteil des Erbes, der kommt dann in der Ewigkeit. Aber jetzt erstmal geht es um diesen Anteil. Und wenn wir nicht in unser Erbteil hineinkommen, werden wir nicht fähig sein, unseren Platz einzunehmen in dem Endzeitszenario Gottes. Das wird extrem dramatisch sein. Und es wird extrem gesegnet sein. Und es wird extrem übernatürlich sein, aber nicht ohne Gefahren. Und um das geht es, dass wir verstehen, was sind die Pläne Gottes, was hat Christus für uns erworben am Kreuz. Das ist viel mehr als, meine Sünden sind vergeben und ich weiß, ich bin Kind Gottes und eines Tages werde ich in der Ewigkeit sein. Da ist so viel mehr, so viel mehr. Und das muss in Anspruch genommen werden und das muss eingenommen werden. Da ist ein Land für uns, so wie damals für Israel war, ein Land, das ihnen gehörte, das sie einnehmen sollten. Und da ist auch ein Land für uns. Und das sollen wir einnehmen. Weil Gott braucht ein Volk, das sein Erbe eingenommen hat, damit er durch dieses Volk gewaltige Dinge tun kann. So. Der Grund, warum sie nicht hineingekommen sind, ist, weil sie seine Wege nicht erkannt haben. Dieses Wort Wege ist sehr interessant, weil es bedeutet die Beschreibung dessen, was jemand tut, aber noch viel mehr, warum tut er, was er tut. Wir würden heute sagen Motivation, die Beweggründe. Und sie haben die Wege Gottes nicht verstanden. Die Bibel macht das ganz klar. Die Wege einer Person zu verstehen, bedeutet die Person zu kennen. Mose betet, lass mich deine Wege erkennen, damit ich dich erkenne. Die Wege zu erkennen heißt, die Person zu erkennen. Ja, was bewegt die Person? Was ist hier wichtig? Warum tut sie, was sie tut? Und Israel hatte überhaupt keinen Plan, was Gott mit ihnen vorhatte. Sie haben nur eins verstanden, da ist ein Land von Milch und Honig und da sollen wir hin. Aber sie haben nicht verstanden, was das mit ihrer Beziehung zu tun hat zu Gott. Sie waren nur fasziniert von dieser Perspektive, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Als Gott einmal sich beschwert hat bei Mose und sagte, das ist ein halsstarriges Volk, und ich habe meine Pläne geändert und ich werde nicht mit euch dahin gehen. Könnt ihr euch erinnern, ja? Ich gebe euch einen Engel, der geht euch voran, ja, aber ich gehe nicht mit euch. Und Mose hat gesagt, no way, das gibt's nicht, das geht nicht. Das geht nicht. Das ist doch, was uns unterscheidet von allen anderen Völkern der Erde, dass du mit uns bist, die Gegenwart Gottes. Die spürbare Gegenwart Gottes, das ist, was das Volk Gottes auszeichnen soll und unterscheiden soll von allen anderen. Das ist doch das Gewaltige. Die wahre Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist, das kann keine Sekte nachmachen. Die können vielleicht wachsen, die können vielleicht Tricks haben, Leute zu betören und können eine große Bewegung veranstalten. Aber etwas haben sie nicht, die herrliche, wunderbare Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist. Weil Gott nicht mitmacht, weil er nicht da ist, weil sie falsche Ideen haben, weil sie falsche Ziele haben, weil sie falsche Motivation haben. Das Ding mag wachsen, aber die Gegenwart Gottes ist nicht da. Und es ist tragisch, dass heute viele für große Pläne kämpfen und sagen, wenn wir die Gegenwart nicht haben, macht nichts. Unser Soundmann, der ist professionell, der kann mit dem Mischpult sowas Ähnliches wie die Salbung irgendwie hindrehen. Ein Knöpfchen hier, ein bisschen da, ein bisschen Hall und ein bisschen, und dann haben wir eine heilige Atmosphäre. Uah! Igitigit! Wie schrecklich, was für eine Anmaßung. Das ist dasselbe, was sie damals getan haben. Falsches Räucherwerk gebracht haben. Und was hat Gott damals gemacht? Er hat die umgehauen, hat sie gerichtet. Und die fielen tot um, weil sie einen Betrug veranstaltet haben, im Hause Gottes einen Betrug. Und als sie tot umfielen, dann gibt Mose den Kommentar zu Aaron und sagt, das ist, was der Herr meinte, die mit denen, die sollen geheiligt sein. So die Wege Gottes. Und Israel war nicht interessiert. Wenn Gott diesen Vorschlag, den er Mose gemacht hat, wenn er das Israel gemacht hätte, pass auf, ihr seid ein halsstarriges Volk, ich gehe nicht mit, hier ist der Engel, der weist euch den Weg, geht ihm nach und dann kommt ihr in das gelobte Land. Sie hätten gesagt, okay, let's do it. Wir sind für den Segen, wir wollen Milch und Honig, wir wollen das gelobte Land. Mose hat gesagt, das geht nicht. Du musst doch mit uns sein. Wie können wir in dem Land sein und der König ist nicht in unserer Mitte? Wie soll das funktionieren? Welchen Sinn macht das? Soeben habe ich gesagt, sie haben, ach hier ist auch die Schriftstelle, habe ich nun in deinen Augen Gnade gefunden. Lass mich doch deinen Weg wissen, dass ich dich erkenne. Das war das Gebet von Mose. Er hat gesagt, zeig mir deine Herrlichkeit, lass mich deine Wege erkennen. Und Gott hat ihn erhört. Und wir lesen im Psalm 103, Vers 7, Gott hat seine Wege Mose kundgetan. Den Kindern Israel, in Klammern sage ich jetzt mal, damit wir den Kontrast verstehen, nur seine Taten. Siehst du den Unterschied? Mose hat die Wege Gottes erkannt. Israel hat nur die Taten gesehen. Er hat gesehen, wie Gott Pharao niedergestreckt hat, die Armee besiegt hat, das Meer geteilt hat, wie Manna gekommen ist. All diese Taten haben sie gesehen, aber sie haben nicht verstanden, was Gott beabsichtigt. Sie waren völlig im Irrtum. Sie haben gedacht, es geht Gott darum, uns ein gutes Leben zu bereiten. Es geht Gott darum, uns zu segnen. Obwohl er ganz klar gesagt hat, als er sie herausgeführt hat, Leute, es geht um eins. Ihr seid ein Volk für meinen Namen. Ich habe euch gerufen, dass ihr mir ein geheiligtes Volk seid. Zu mir sollt ihr kommen, nicht zu den Segnungen. So das, was wir da bei Israel sehen, dieses Missverständnis, das ist die exakte Wiederholung der charismatischen Bewegung seit 50 Jahren. Sie rennen den Segnungen hinterher. Und Gott hat Segnungen versprochen, aber nicht Segnungen abgekoppelt von einer Hingabe an ihn. Von einem Lebensstil, wo er wichtiger ist als die Segnungen. Seit 50 Jahren läuft das so. Und die allermeisten rennen dem Segen hinterher. Und sehr, sehr selten hörst du so etwas, wie das Wort Gottes sagt, ihm nachjagen, ihn erkennen, für ihn da sein, sich ihm hingeben und von ihm fasziniert sein, von ihm geprägt sein, von ihm umgeformt sein. So, Israel kannte nur die Taten. Warum kannten sie nur die Taten? Weil Gott ihnen die Wege nicht offenbart hat. Und wenn du jetzt mitgedacht hast, dann hast du jetzt ein kleines Problem. Der Heilige Geist verurteilt sie, sie haben ein böses Herz des Unglaubens, sie sind nicht in ihre Berufung gekommen, weil sie seine Wege nicht erkannt haben. Hier lesen wir jetzt, Gott hat ihnen seine Wege gar nicht offenbart. Ja, wie jetzt? Gott weigert sich, ihnen seine Wege zu offenbaren und dann werden sie dafür beschuldigt, dass sie seine Wege nicht erkannt haben. Was ist denn das? Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, dass das irgendwie noch eine seltsame Geschichte ist. Wir lesen einfach so drüber weg. Ein guter Rat wäre, wir lesen die Bibel und fangen an, nachzudenken, über was wir da lesen. Das wäre sehr hilfreich. Und wir würden anfangen, Fragen zu stellen an den Autor, mit dem wir zusammen händchenhaltenderweise dieses Buch lesen. Also, erkläre mir das. Was bedeutet das? Wie kann das sein? Da werden sie beschuldigt, sie haben die Wege Gottes nicht erkannt. Und dann auf einmal lesen wir im Psalm 103, Gott hat ihnen seine Wege gar nicht offenbart. Ja, wer ist denn dann zu beschuldigen? Warum hat Gott ihnen seine Wege nicht offenbart? Das ist die interessante Frage. Und das ist ganz einfach. Du siehst Mose, Herr, lass mich dich erkennen, lass mich deine Wege sehen, damit ich dich kenne. Und Gott antwortet sein Gebet. Lies 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Nicht eine einzige Gebetsversammlung siehst du, wo Israel sagt, Gott, wir wollen dich jetzt kennenlernen. Nicht eine einzige Gebetsversammlung mit diesem Thema. Sondern Herr, segne du uns und gib uns, was du versprochen hast und hilf uns und sei du mit uns und segne uns und all diese Sachen. Aber ein Interesse, Gott um seiner selbst willen kennenzulernen, war nirgendwo zu erkennen. Und weil sie kein Interesse daran hatten, deswegen hat Gott auch kein Interesse gehabt, ihnen das zu geben. Das ist, was Jesus meint, Perlen vor die Säue. Säue können mit Perlen nichts anfangen. Ja? Die denken, das sind Pflaumenkerne, ja, und da kauen sie drauf rum. Ja? Aber nicht Schätze, nicht Schmuckstücke. Ja, Schweine essen Pflaumenkerne. Das habe ich in meiner Kindheit schon gelernt. Ja? Immer wenn die Pflaumenkompott gemacht wurden, eimerweise die Kerne wurden vor die Schweine geworfen. Und die kauen drauf rum, als wenn das Kaugummi wäre. Und Jesus sagt, Perlen wirft man nicht vor die Säue. Wer nicht wertschätzen kann, was das ist, der bekommt es auch nicht. Wer nicht ein wirkliches Verlangen danach hat, der bekommt es einfach nicht. So, es ist nicht Gottes Schuld, dass Israel seine Wege nicht erkannt haben, sondern Gott reagiert auf ihr Desinteresse. Gott reagiert auf ihre verkehrte Motivation. Er sagt, ihr wollt den Segen haben, okay. Ihr schreit nach Fleisch, gut, dann kommen die Wachteln und bedecken euch und dann könnt ihr daran essen, bis euch schlecht wird. Aber sie hatten kein Verlangen. Gott, wir wollen dich. Was für ein Gott bist du überhaupt? Worum geht es? Was ist dein Herz? Was willst du? Worum geht es? Lass uns das verstehen, was du, wenn du gesagt hast, du hast uns gerufen, dass wir ein Volk werden für deinen Namen. Was bedeutet das? Israel war niemals an seiner Berufung interessiert. Die waren interessiert am Segen. Und deswegen ziehe ich den Vergleich zur charismatischen Bewegung. Das Wichtigste war ihnen nicht das Wichtigste, sondern zweit- und dritt- und zehntwichtigste, das war für ihnen an erster Stelle. David betet, Psalm 25, Vers 4. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Pfade. Zeig mir deine Wege. Und es gibt kaum eine Person im Alten Testament, die mehr das Herz Gottes erkannt hat und die in außerordentlicher Weise, viel mehr als Josef oder als irgendwelche anderen Figuren im Alten Testament, ein Typus, ein Prototyp für Christus ist. Keine Person im Alten Testament hat mehr diese Parallelen zu Christus als David. Bis hin in die Details. Geboren in Bethlehem. Ein König. Verworfen. So viele Parallelen im Leben von David zu Christus. Er war ein Vorläufer und er war einer, der interessiert war, Gott wirklich kennenzulernen. Und er war interessiert an Gott. Psalm 27. Eines habe ich erbeten. Und dann geht's weiter. Und danach trachte ich. Das ist besonders wichtig. Er hat nicht gesagt, eines habe ich erbeten und jetzt warte ich mal, ob es jetzt kommt oder nicht. Und wenn nicht, dann wende ich mich anderen Dingen zu. Nein, er hat gesagt, das eine ist mir wichtig. Dafür habe ich gebetet. Und dann habe ich nach meinem Gebet einen Lebensstil entwickelt, das zu suchen. Einmal beten ist eine Sache, aber dann muss etwas anderes kommen. Dann muss ein Lebensstil kultiviert werden, danach zu suchen. Und das ist, was David hatte, Psalm 27. Was war das eine, was er haben wollte? Wollte großer König sein? Wollte berühmt sein? Wollte in der Bibel irgendwie einen prominenten Platz haben? Was war sein Ding? Die Herrlichkeit, die Schönheit Gottes zu sehen. Das war sein Ziel. Ob er König würde oder nicht, das war nicht das erste Ding. Das erste Ding war, Gott zu sehen, Gott zu erkennen, weil er wusste, was da verborgen ist für ein Geheimnis in der Erkenntnis Gottes und wie das alles verändern würde. Das ist das eine, was er gesucht hat, wonach er getrachtet hat, in der Gegenwart Gottes zu sein. Der wollte doch nicht in einer Kirchengebäude wohnen, wenn er sagte, ich will alle Tage im Tempel sein. Welchen Tempel gab es denn überhaupt zu der Zeit? Da gab es ja gar keinen Tempel. Den hat erst sein Sohn gebaut. Ja? Aber er redet von der Gegenwart Gottes. Ja? Mitten in der Wüste suche ich im Heiligtum deine Schönheit, deine Herrlichkeit zu sehen. Das war das Herz von David. Und er hat es bekommen. Halleluja. Und das hat sein Leben verändert und sein Leben geprägt. Die Erkenntnis Gottes hat wie nichts anderes Kraft, uns zu prägen und uns zu motivieren, uns zu leiten, uns zu bewahren und einfach uns hineinzubringen in das, was Gott für uns hat. Die Erkenntnis Gottes ist der Schlüssel. Und man kann nicht Gott erkennen und fortfahren, bestimmte Dinge, die Gott missfallen, zu tun. Das ist unmöglich. Das funktioniert nicht. Wie Paulus sagt, irgendwo in Titus 1, Vers 16, da sind Leute, Christen, sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken, in Klammern sag ich mal, die sie tun, verleugnen sie ihn. Die Werke, die sie tun, der Lebensstil beweist, die kennen Gott überhaupt nicht. Weil wenn sie Gott kennen würden, sie könnten diese Dinge nicht tun. Das ist unmöglich. Das passt nicht zusammen. Ich muss zurückdenken an eine Zeit in meinem Leben. Es ist dank seinem Herrn viele, viele Jahre zurück. Aber ich war schon im Dienst. Sogenannten vollzeitlichen Dienst, was irgendwie eine dumme Vokabel ist, weil wenn du Christ bist, bist du im vollzeitlichen Dienst. Wenn du nicht im vollzeitlichen Dienst bist, dann kannst du dich heute Abend bekehren und Christ werden und Jünger werden und dann von dem Moment an bist du im vollzeitlichen Dienst. Halleluja. Mütter, Kinder, Studenten, Handwerker, alle sind im vollzeitlichen Dienst, wenn sie Christus gehören. Wenn sie nicht im vollzeitlichen Dienst sind, sollen sie sich bekehren und dann sind sie im vollzeitlichen Dienst. Aber ich war in dem, wie ich das nannte, im vollzeitlichen Dienst. Und da gab es etwas in meinem Leben, ein unschönes Geheimnis. Und nachts, wenn die Familie schlief, bin ich wieder aufgestanden und habe mich vor den Fernseher gesetzt mit der Fernbedienung und bin durch die Kanäle gehopst, um etwas zu suchen. Und die Bibel sagt, wer sucht, der findet. Und ich habe dort gesucht und habe gefunden unschöne, unreine, ungute, ungesegnete Bilder. Und eines Tages hat der Heilige Geist mich konfrontiert und hat mir eine Frage gestellt. Und hat gesagt, erkläre mir, wie ist das möglich? Du bist im Dienst, du verkündigst das Evangelium, du willst ein Lehrer sein, du willst anderen sagen, wo es lang geht. Und dann sitzt du nachts vor dem Fernseher und suchst und findest Dinge, die so schrecklich sind, dass der, von dem du sagst, dass du ihn liebst, dafür gestorben ist. Und du hast Gefallen daran, diese unreinen Dinge dir anzuschauen. Wie ist so etwas möglich? Und er hat es mit solcher Eindringlichkeit gesagt, dass ich wusste, ich muss eine Antwort geben. Und ich war völlig überfordert und völlig überwältigt von dieser Frage. Wie ist das möglich? Wie erkläre diesen Widerspruch? Wie kann es sein, dass du etwas suchst und eine Gier hast nach Dingen, die er verabscheut? Wie ist das möglich? Und ich brauchte ein paar Tage, darüber nachzudenken. Und ich wusste, er will eine Antwort haben. Ich muss eine Antwort geben. Es war nicht irgendwie nur so ein Gefühl, sondern das war ganz klar. Ich muss mit einer Antwort kommen. Und ich habe lange überlegt, wie ist so etwas möglich, dass ich dieses Leben lebe, dass ich im Dienst bin, verkündige das Wort Gottes und sage, Gott ist gut und Gott ist heilig. Und ich habe Gefallen an Dingen, die er verabscheut. Und weißt du, was meine Antwort war nach langer Überlegen? Der Grund, warum oder was das möglich gemacht hat, ich kenne ihn nicht wirklich. Das war meine einzige Erklärung. Weil wenn ich Gott kennen würde, wenn ich mich danach ausstrecken würde, wenn das, was damals noch nicht der Fall war, aber von dem Moment an oder von der Zeit an hat sich das verändert, wenn mein Gebet gewesen wäre, Herr, lehre mich zu lieben, was du liebst, lehre mich zu hassen, was du hast, ich hätte keinen Gefallen mehr an diesen Dingen. Aber das war nicht mein Ding. Und das ist schon erstaunlich. Ich komme aus einem sehr, sehr schrecklichen und bösen und schmutzigen Hintergrund und Gott hat in machtvoller Weise eingegriffen vor 44 Jahren und mich rettet. Und trotzdem hat es 17 Jahre, nachdem ich bekehrt war und erfüllt war vom Heiligen Geist, ungefähr 17, ich will mich nicht festlegen, kann auch 15,5 oder 17,5, aber in dieser Ecke irgendwo. Es hat 17 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, der Gott, der mich gerettet hat, dem geht es um mein Herz. Und er will mein Herz. Und er will mein Herz deswegen haben, weil er eine gewaltige Operation an meinem Herzen tun will. Deswegen will er mich haben. Mein Sohn, gib mir dein Herz. Nicht deine Pläne, deine Ideen, dein Dienst oder deine Almosen. Gib mir dein Herz. Warum? Weil er das Herz verändern will, weil er das Herz umbauen will, umstrukturieren will, neue Prioritäten, neue Wünsche, neue Begierden, neue Gelüste. Das ist, was Gott tun will. Und es hat 17 Jahre gedauert, bis ich das verstanden habe. Ich frage mich heute, wie kann das sein? Wie kann man aus der Welt gerettet werden? Hat so eine dramatische Bekehrung und weiß, jetzt lebt man für Jesus und dann braucht es 17 Jahre, bis man versteht, worum es überhaupt geht. Das ist schon erstaunlich, wie schwer vom Begriff man sein kann. Wie lange es dauert, bis man wirklich erkennt, worum es geht. Hoffentlich ist es bei dir nicht so lange. Und diese Botschaft kann dir dazu helfen, kann dir eine Abkürzung geben. Du musst nicht 17 Jahre irgendwie irgendwelche Seitenpfade gehen, ja. Man studiert den Segen, man studiert Heilung, man studiert Wunder, man studiert Dämonenaustreibung und dies und das und jenes und so weiter. Aber wann geht es mal um das Herz? Jeremia 24,7 ist eins meiner Lieblingsschriftstellen, wo Gott verspricht, ich werde euch ein Herz geben, mich zu erkennen. Ich werde euch ein Herz geben, mich zu erkennen. Da siehst du, was ich am Anfang schon gesagt habe. Das ist keine theologisch-akademische, theoretische Geschichte. Das hat etwas mit dem Herzen zu tun. Wenn das Herz verkehrt ist, wir können nichts erkennen. Und das, was wir erkennen, ist alles Müll. Aber wenn das Herz auf ihn ausgerichtet ist, wenn wir sagen, hier ist mein Herz, präge mein Herz, reinige mein Herz, forme es, mach es fähig, von dir zu empfangen. Mach es fähig, mit dir übereinzustimmen. Dann fängt er an zu wirken. Vorher nicht. Weil der Heilige Geist uns auf diesen einen Fokus lenkt, den auch David hatte. Ich will ihn sehen. Ich will ihn erkennen. Und seit dieser Zeit hat sich mein Leben total verändert. Und meine Vorstellung über Christsein und worum es überhaupt geht, hat sich total verändert. Und mein geistlicher Geschmack hat sich total verändert. Und seit dieser Zeit lerne ich, fokussiert zu leben und habe ein einziges Ziel. Ich will Gott, ich will ihn erkennen. Ich will ihn sehen. Ob das mit sogenannten Dienst ist oder ohne, ist vollkommen egal. Und dank sei Gott, dass Gott das geschenkt hat, dass ich weiß, das ist nicht nur ein Spruch, sondern es gab eine Zeit in meinem Leben, vor 23, 24 Jahren, wo ich eine Entscheidung getroffen habe zwischen Gott dienen und treu sein ihm und meinem Dienst. Und ich habe meinen ganzen Dienst niedergelegt. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich durch diese schwierige Phase hindurchgeführt hat und dass meine liebe Frau an dieser Stelle mit mir war als einzige Person. Ein paar Monate vorher, wir hatten ein Frühstück mit einer prophetischen Frau, die wir so einmal im Jahr gesehen haben. Und sie sagte dann so beim Auf Wiedersehen, als ich in den Mantel lief, ach übrigens, es wird eine Zeit kommen, wo du ganz alleine stehen musst. Ich habe nicht verstanden, was sie geredet hat. Aber ein paar Monate später kam dieser Moment. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Und ich habe meinen Dienst, meinen ganzen Dienst niedergelegt. Habe meinen guten Namen verloren. Mein Schlips, mein Kragen, mein Anzug, mein Diplomatenkoffer, mein Ansehen als charismatischer, angesehener Pastor. Und heute sage ich, dank sei Gott, dass ich den Müll los bin. Und sie war die Einzige, die mit mir gestanden ist. Die Einzige. Für eine Weile. Nachher dann haben mir ein paar Freunde auch gesagt, das war richtig. Das war der Weg Gottes für dich. So, ich weiß, dass mir Gott wichtiger ist als der Dienst. Ich kann ohne Dienst leben, aber ich kann nicht ohne Gott leben. Und ich brauche ihn. Ich will ihn haben und ich strecke mich danach aus und ich bete, dass der Heilige Geist mein Herz fokussiert hält, ihn wirklich zu erkennen. Weil das ist das Einzige, was uns auf Spur hält. Und Ablenkungen und Seitenpfade und dritt- und fünftklassige Prioritäten gibt es en masse, die dich aufhalten wollen, die dich ablenken wollen, die dich vom wirklichen Ziel des Lebens abbringen wollen. Aber wenn das unser Fokus ist, wenn das unser Verlangen ist, Gott, zeig dich mir, ich will dich kennen, ich will mit dir übereinstimmen, gib mir ein Herz, was liebt, was du liebst, das hasst, was du hasst. Das ist eins meiner wichtigsten Gebete, was ich immer wieder bete, seit vielen, vielen Jahren. Und ich merke langsam, 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 der Herr verändert mein Herz und verändert meinen Geschmack. Und Dinge, die mir früher wichtig waren, sind mir heute sowas von unwichtig. Und Dinge, nach denen ich Verlangen hatte, sind heute Dinge, nach denen ich immer mehr Abscheu bekomme. Halleluja, es funktioniert. Das ist ein gesegnetes Gebet. Und alle sagen, ja, wo ist das in der Bibel? Es gibt dieses Gebet nicht in der Bibel, jedenfalls nicht in dieser Form. Aber es gibt eine Bibelstelle, die beschreibt Christus, Hebräer 1, je nach, was für Bibel du hast, Vers 8 oder Vers 9, von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Das ist Jesus. Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Halleluja. Und ich bin sein Nachahmer. Was bedeutet das? Ich habe das Privileg, aber auch die Verpflichtung, ein Mann zu werden, der Gerechtigkeit liebt und der Gesetzlosigkeit hasst. Das ist meine Aufgabe, das ist meine Berufung. Und wenn du das Wort Gottes studierst, dann wirst du feststellen, das ist auch deine Berufung. Um das geht es. Ein Herz zu haben, das in Übereinstimmung mit ihm ist. In dem anfängt zu leben, was in ihm lebt. Um das geht es. Und das Gros der pfingstlich charismatischen Christen in dieser Zeit ist weit, weit, weit weg von diesem Ziel. Woher weiß ich das? Weil ich Dutzende und Dutzende und Dutzende von Gemeinden besucht habe und sehe, womit die beschäftigt sind, was die für Ideen haben, was die für Konzepte haben, was die für Pläne haben und woran die arbeiten und was ihnen wichtig ist. Und dieses eine ist Mangelware. Dieses eine findest du fast nirgendwo. Ich will Gott haben. Ich will ihn erkennen. Ich will ihn lieben mit Haut und Haar, von ganzem Herzen, mit all meiner Kraft. Ich will mit ihm übereinstimmen. Ich will lieben, was er liebt. Überhaupt die Idee, dass Gott ein hassender Gott ist, ist für viele pfingstlich-charismatische Christen eine völlige Revolution. Wie? Gott hasst. Er ist doch Liebe. Ja, Gott ist Liebe. Und weil er Liebe ist, hasst er abgrundtief das, was die Liebe stört und zerstört. Wenn Gott nicht das, was die Liebe stört, hassen würde, wäre seine Liebe nicht echt. Wenn er dem gleichgültig oder tolerant gegenüberstehen würde, dann was für eine Liebe ist das? Aber Gott ist heilig einseitig und das gefällt mir so an ihm. Da muss man nicht rumrätseln und da ist kein sowohl als auch, keine Ausgewogenheit, sondern das heilige Einseitigkeit. Und das mangelt dem Volk Gottes heutzutage. Heilige Einseitigkeit, sondern da ist dieses Bestreben sowohl als auch. Ein bisschen heiß, ein bisschen kalt, ein bisschen progressiv, ein bisschen angepasst. Alles in wohldosierter Mischung. Aber Jesus und die, die ihm zu nahe kamen, wie die Apostel, das waren Menschen, an denen sich die Geister geschieden haben. Das waren nicht Leute, die die Feinde Gottes irgendwie auch akzeptieren konnten. Und man sagt, ja, doch, doch, ja, auch ganz bemerkenswert, doch, wertvoll, ja. Die, die nicht mit ganzem Herzen auf Gottes Seite standen, haben riesen Probleme gehabt mit Paulus, mit Johannes dem Täufer, mit den anderen Aposteln. Was man vom Großteil der heutigen Christenheit nicht sagen kann. Sie streben so danach. Ja. Sie wollen relevant sein für diese Welt. Schon mal diesen Spruch gehört? Wir als Gemeinde, wir wollen relevant sein für die Stadt. Wie wäre es, wenn wir mal relevant werden wollen für Gott? Das wäre doch mal was. Und Pastoren machen sich den Kopf. Wie können wir schaffen, dass die Leute hier reinkommen und sich hier wohlfühlen? Das ist ja eine völlig falsche Frage. Was müssen wir tun, damit Gott hier mehr reinkommt und er sich hier wohlfühlt? Das ist nämlich sein Haus. Und er soll sich wohlfühlen. Und alles, was wir tun und sagen und veranstalten, soll ein Ziel haben. Wir wollen ihn anlocken. Wir wollen ihn motivieren, mehr zu kommen und seinen Platz hier einzunehmen. Um das geht es. Das ist ein schrecklicher Irrweg heutzutage, von dem viele, viele Pastoren begangen haben und immer noch begehen, zu denken, der Sonntaggottesdienst, der ist dafür da, damit wir ein attraktives Showprogramm entwickeln und darbieten, dass die Heiden nur staunen und sagen, wow, die haben ja auch was zu bieten. Und besonders das Sushi nach dem Gottesdienst hat mir gefallen. Ich glaube, ich komme wieder. Wie erbärmlich. Und wie viel Kompromisse macht man, weil man auf den Geschmack der Ungläubigen eingeht. Und dann kommen so eine Dinger zustande wie, bitte nicht zu leidenschaftlich anbeten, lass uns ganz nüchtern sein. Was sollen dann die Leute denken? Es gibt Gottesdienste, da ist es sogar verboten, die Hände zu heben, damit die kein Anstoß sind. Für die Heiden. Aber dass es ein Problem sein könnte, ein Anstoß zu werden für den Heiligen Geist, das kommt ihnen nicht in den Sinn. Der Heilige Geist gebietet, an allen Orten sollen die Männer heilige Hände heben. Auch in der Gemeinde. Ja, wir wollen keinen Anstoß nehmen, geben. Wir wollen akzeptabel sein, angepasst, modern. Akzeptabel und Multitasking tolerant und relevant und was wir nicht alles sein wollen. Aber wo ist Gott in dem Ganzen? Der Sonntag ist nicht eine Evangelisationsveranstaltung, weil die Gemeinde im Alltag ihren Auftrag, Zeuge zu sein für Jesus, nicht nachkommt, dann machen wir den Gottesdienst zu einer Evangelisationsveranstaltung. Der Gottesdienst heißt Gottesdienst, weil man Gott dient. Deswegen heißt der Gottesdienst Gottesdienst. Und da geht es um ihn. Und das Interessante ist, wenn da mal ein Heide sich verirrt, ich meine ein richtiger Heide, nicht ein Frommer, der schon durch jahrzehntelange Gehirnwäsche gegangen ist und dessen Verstand verdreht wurde mit Pseudo-Wahrheiten, die nicht mit diesem Buch übereinstimmen. Richtige Heiden von da draußen, so Drogi oder irgendwelche Verrückten. Wenn die kommen und die Gegenwart Gottes ist da, die sagen, wow, ich verstehe nichts, was ihr macht. Ich verstehe gar nichts. Aber es spricht mich so an. Als Pastor habe ich eine Weile ein kleines Hobby gepflegt. Ich habe Leute, Gäste, ungläubige Gäste interviewt nach dem Gottesdienst. Sag, wie hat es euch denn so gefallen und was war so das Besondere oder so? Und ich habe interessante Dinge gehört. Ungläubige sagen zum Beispiel sowas wie, das war so ein Statement. Also als ihr da alle irgendwie gesungen habt, Hebräisch oder was, keine Ahnung, ja, also da habe ich die Glocken im Himmel gehört. Ungläubige, die überhaupt nicht wissen, was im Himmel los ist und was für eine Atmosphäre ist, die sagen, da habe ich etwas gespürt vom Himmel. Gott selber meldet sich und sagt, hey, das ist, wofür du gemacht bist. Das ist dein wirkliches Zuhause, in das will ich dich hineinrufen. Und etwas in ihrem tiefsten Innern wird wachgeküsst. Und sie fangen an zu fragen und zu suchen, was ist das mit diesem Gott? Das ist so interessant. Die einzigen, die Probleme haben, sind die Frommen. Und sie kommen dann mit aus dem Zusammenhang gerissenen Versen, aber ich stand neben dir und du hast in diese fremde Sprache gebetet, aber Paulus sagt, wenn das im Gottesdienst geschieht, muss das ausgelegt werden und das wurde nicht ausgelegt und deswegen ist das verkehrt und deswegen alles falsch hier. Ich sage, Bruder, lies mal die Bibel. Wenn kein Ausleger da ist, er bete für sich selber und zu Gott. Es ist sehr wohl erlaubt, im Gottesdienst in Sprachen zu beten. Und das ist nicht der Sinn einer Geistesgabe im Sinne von einer Botschaft für die Versammlung, die jetzt ausgelegt werden muss, sondern er bete für sich selber und zu Gott. Aber weil ihr Ziel ist, zu verdammen und zu verurteilen, ist die Gesinnung verkehrt und das Wort wird ihnen nie offenbart. Und sie reißen Fetzen aus dem Zusammenhang und versuchen, mit diesen Fetzen zu verdammen und zu verurteilen. Nicht zu bauen, nicht zu segnen, sondern Recht zu haben. Das ist, was ihr Gelüst ist. Und zu beweisen, dass wir alle verkehrt sind, dass wir Fanatiker sind. Solche Probleme haben nur die Frommen. Ein Betrunkener, ein Drogentyp wird niemals so reagieren. Der kommt nicht mit der Bibel, der kommt nicht mit frommen Sprüchen. Ja, aber wie ist das vereinbar mit 1. Korinther 14? Erkläre mir das. Der sagt einfach, wow, ich weiß nicht was, aber hier ist etwas. Als damals auf dem Höhepunkt der Hippie-Welle Freunde von mir Christen geworden sind, wir haben gesagt, das ist ja das Allerletzte. Wir sind offen für Hinduismus, für Yoga, für dies, für das, für alles. Und die machen diesen Schritt zurück und die werden jetzt Christen, wie spießbürgerlich. Und dann kamen die mit ihrer Band in die Stadt und haben ein Konzert gemacht. Und haben gesagt, da gehen wir hin, da machen wir Spaß, das nehmen wir irgendwie hops, das Ding. Irgendwie werden wir mal zeigen, wie blöd die alle sind. Und da saß ich da ganz hinten auf dem Tisch, voll gekifft bis oben hin. Und habe gedacht, diese Idioten hier. Und bevor das Konzert losging, sagte er, damit eins klar ist. Wir machen hier Musik nicht für dich, wir machen hier Musik für Jesus. Und einer von uns hat gleich gepfiffen, buh. Und dann sagt er, du pass mal auf. Das ist hier kostenlos, du hast keinen Eintritt bezahlt. Wenn dir das nicht gefällt, kannst du gleich nach Hause gehen. Ich dachte, Christen sind nett. Die haben Liebe. Und dann sagt er, und bevor jetzt das Konzert losgeht, ich werde jetzt beten. Ich dachte, oh ja, jetzt geht's aber los. Und dann stellt er sich dahin, in seine Jeans, lange Haare, stellt sich da so hin und fängt an, mit Jesus zu reden, als wenn er den kennen würde. Als wenn der direkt neben ihm stehen würde. Als hätte er eine ganz enge Beziehung zu dem. So redet er mit dem. Das war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich einen Menschen habe beten hören. Oh ja, im Konfirmandenunterricht habe ich unseren Pfarrer gehört. Der hat Gebete gesprochen. Hast du das schon mal gelesen? Paulus, als Saulus bekehrt wurde und er den Ananias motivieren will, zu kommen und für ihn zu beten und Hände aufzulegen und ihn zu taufen. Ananias hat Einwände und sagt, ja, ich kenne den, das ist ja der Christenverfolger. Und was sagt Jesus? Siehe, er betet. Saulus und Daulus war ein hochprofessioneller Religiöser, der hat zigtausende von Gebete gesprochen, die alle nie oben angekommen sind. Aber jetzt sagt Jesus, er betet. Und Ananias sagt, okay, ich verstehe, der ist mein Bruder. Der spricht keine Gebete mehr, der betet. Halleluja. Und dieser Typ, der stand auf der Bühne und der betet. Der redet mit Jesus, als wenn es den Weg nicht gäbe. Ich war wie mit dem Hammer auf dem Kopf. Und dann ging das Konzert los. Und es wurde immer schlimmer. Und die Gegenwart Gottes war so massiv da für mich persönlich, dass es mich getroffen hat wie ein Blitz. Es gibt Jesus, der lebt. Das ist nicht eine Geschichte der Historie vor 2000 Jahren. Der lebt jetzt, der ist jetzt real und der kennt mich, während ich da hinten auf dem Stuhl voll bekifft sitze, auf dem Tisch. Und das hat mich so getroffen. Und ich weiß nicht, ob es 2 oder mehr Stunden waren nach dem Konzert. Ich war unfähig zu sprechen. Ich saß auf dem Rinnstein draußen nach dem Konzert. Meine Freunde sagten, was ist mit dir los? Ich konnte nicht mal eine Erklärung haben. Ich konnte nicht sprechen. Es war nur eins in mir real. Gott lebt. Jesus lebt. Es gibt ihn wirklich. Und er kennt mich und er will mich. Das war nicht die Predigtkünste. Da gab es überhaupt keine Predigt. Das war Touch von Gott. Ich habe Gott erlebt dort. Und das war der Anfang meiner Bekehrung. Es gab noch viele, viele Hindernisse und es gab noch viele weitere übernatürliche Begegnungen. Aber das war der Beginn. Und Jesus kam in mein Leben und hat mich glorreich gerettet. Die Leute brauchen nicht unsere schönen Programme. Die müssen von Gott angerührt werden. Die müssen Gott erleben, ihn selber. Paulus sagt, wenn ihr zusammenkommt und ihr prophezeit und da ist ein Ungläubiger, dann wird das Verborgene seines Herzens offenbar. Und er fällt auf sein Angesicht und er bekennt, Gott ist mitten unter euch. Wow, das ist, was wir brauchen. Und das kommt nur, wenn wir Raum geben dem Heiligen Geist. Wenn der Pastor nochmal vor dem Gottesdienst dem Lobpreisleiter einschärft und bitte denkt an 17 Minuten nicht mehr, da kommt kein Heiliger Geist. Weil der Heilige Geist will der Herr sein. Aber hier ist der Pastor der Herr und da kommt kein Heiliger Geist. Okay, wenn hier Pastor Herr ist, habe ich hier nichts zu suchen. Und es gibt viele, viele Gemeinden heutzutage, wo Gott es vorzieht, nicht mehr zu erscheinen. Schrecklich. Weil sie etwas anderes suchen. Sie suchen nicht die heilige, herrliche Gegenwart Gottes. Sie haben kein Verlangen, die Himmelsluft zu schmecken. Die wollen einfach ihr Programm machen und Heiden beeindrucken. Guck mal, wie cool wir sind. Wir können hier YouTube-Videos einspielen. Wir können hier sogar einen Sketch machen. Wir können hier dies. Und bitte bleibt bis zum Schluss. Nachher gibt's Sushi. Wie erbärmlich. Wir versuchen, die Leute irgendwie zu ködern mit irgendwelchen zweitrangigen Dingen. Das kann doch nicht funktionieren. Was für Art von Bekehrung kommt aus sowas hervor? Oh, da gehe ich hin, da ist cool. Da gibt es Sushi nach dem Gottesdienst. Man muss auch nichts bezahlen. Wie weit sind wir gesunken? Wie weit weg sind wir von diesem Verständnis? Das ist das Haus Gottes. Wir sind Bausteine und wir bauen eine Behausung Gottes im Geist. Hier soll Gott wohnen. Das ist unser ganzes Ziel. Und alle, die zur Gemeinde gehören, sind stromlinienförmig in dieser Einsache. Was muss ich tun und was muss ich lassen, damit Gott hier mehr kommen kann? Das ist das Einzige, was interessiert. Und wenn da die nächsten 5 Jahre kein Heide sich verirrt, macht nichts. Wir gehen ja zu Ihnen, auf der Arbeit, an der Uni, in der Nachbarschaft. Wir verlangen nicht von ihnen, die sollen hierher kommen. Wir gehen zu ihnen. Und wir reden von, wie wir leben. Und wie es geht bei uns. Und wie Gott mit uns ist. Und wie Gott uns segnet und wie Gott Wunder tut. Halleluja. Halleluja. Gott will Wohnung nehmen in seinem Haus. Viel, viel stärker, als was wir bis jetzt erlebt haben. Und wir haben ein bisschen Vorgeschmack in der Apostelgeschichte. Ja, da haben die gebetet, da gab es ein Erdbeben. Kannst du dir das vorstellen? Wenn heute hier ein Erdbeben stattfindet, das wird alles seismologisch aufgezeichnet. Das dauert keine 2 Stunden, da sind die hier. Das wird alles aufgezeichnet. Und sie sagen, was ist hier los? Es gab ein Erdbeben der Stufe, weiß ich nicht, sowieso. Und wieso ist hier noch alles intakt? Nach unserer Berechnung müsste das ganze Haus zusammengestürzt sein. Was ist denn das für ein Erdbeben? Wir haben nur gebetet. Wie bitte? Was habt ihr? Wir haben gebetet. Und Gott hat ein bisschen gezeigt, wie sehr er sich darüber gefreut hat. Und hat ein bisschen gehustet. Was würde passieren, wenn heute solche Dinge passieren? Was sagen die religiösen Profis, als dieses gewaltige Wunder passiert ist? Ja, dass ein Wunder geschehen ist, ist kund allen, die zu Jerusalem wohnen. Ein Wunder geschieht und alle in der Stadt wissen das. Und dann kommt das interessante Bekenntnis. Und wir können es trotz unserer hochgradig komplizierten theologischen Bildung nicht leugnen. Wir können die Wunder Gottes nicht leugnen. Bankrotterklärung der religiösen Mafia. Halleluja. Das ist, was es braucht in unserem Land. Gemeinden, die etwas erschüttern, weil Gott da ist, weil Gott wohnt, weil die ganze Gemeinde sagt, Gott, es geht um dich. Und du hast in deinem Buch gezeigt, du hast in der Kirchengeschichte gezeigt, du kannst kommen, du kannst Heimsuchung geben, du kannst dich erweisen, dass es wirklich kund wird. Das ist Gott und niemand sonst. Nur Gott selber kann unleugbare Beweise seiner Macht und seiner Größe und seiner Liebe geben. Und er möchte das tun durch die Gemeinde. Das ist der Plan. Die Gemeinde will er den Mächten der Finsternis eine Lektion erteilen. Das ist, was Paulus sagt. Ein Großteil der Gemeinden heutzutage lebt so, als gäbe es diese dämonischen Mächte über der Stadt und über dem Land überhaupt nicht. Und als hätten sie keinen Auftrag, gegen die zu kämpfen und die zu überwinden. Sie klammern das aus. Wenn Paulus ganz klar sagt, wir haben zu kämpfen gegen diese Mächte. Wir nicht. Wir sind friedvoll. Wir bauen auf Kooperation. Wir sind so weit weg. So weit weg. Und es braucht den Heiligen Geist, uns aus diesen ganzen angepassten Denkweisen herauszurütteln und uns klarzumachen, hey, worum geht es wirklich? Es geht um ihn. Es geht darum, dass wir ein Volk werden für seinen Namen, dass wir ihn bekannt machen, dass wir mit unserem Leben und vor allen Dingen mit seiner Gegenwart zeigen, er ist so anders und absolut einzigartig und begehrenswert. Das ist unsere Aufgabe. Das bedeutet es, der Heilige Geist will kommen und Jesus verherrlichen. Menschen zeigen, wie großartig Jesus ist. Was für ein machtvoller Retter und Heiler und Befreier. Das ist unsere Berufung. Wir sollen ein Licht sein in dieser Welt. Aber es beginnt mit uns, es beginnt mit unserem Herzen. Es beginnt, dass wir verstehen, wir brauchen mehr von ihm. Wir sind so arm und da warten solche Reichtümer auf uns. Wir sind so arm. Was war das Problem von Laodicea? Ich bin reich, ich brauche nichts, ich habe alles. Ja? Aber das Leben im Reich Gottes fängt an mit, selig sind die, arm sind im Geist. Das ist das Allererste. Das heißt, die verstehen, die haben nichts. Die haben nichts zu bieten, die haben gar nichts. Und dann nicht depressiv zu werden, sondern sagen, aber er hat alles. Und wir sind in ihm zur Fülle gekommen. Halleluja. So diese beiden Dinge. Wir sind völlig hilflos, was die geistlichen Dinge angeht. Wir sind völlig unfähig, irgendetwas Sinnvolles für das Reich Gottes zu tun. Wir können gar nichts. Jesus hat gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Viele glauben das nicht. Und sie wollen Gott zeigen, was sie tun können. Sie können eine Megachurch bauen. Ja. Tausende von Leuten, 2 Zentimeter tief. Wir müssen davon überzeugt sein, wie hilflos wir sind, wie abhängig wir sind. Was ist das Nächste nach selig die Armen im Geist? Selig sind die Trauernden. Wir erkennen, wir haben nichts. Aber wir sollten es haben, weil es ja uns bereit liegt, weil es unser Erbe ist. Und wir sind bekümmert, wir sind betrübt, aber nicht in der Seele, sondern im Geist. Und Betrübnis im Geist weckt immer Motivation. Betrübnis in der Seele bringt Depression. Ja? Paulus rühmt sich, hat die Korinther ordentlich zurechtgestutzt. Und dann sagt er dann im nächsten Brief, und was hat es gebracht? Es hat euch betrübt. Halleluja. Und es hat euch gewiss gemacht, es hat euch festgemacht, es hat euch entschieden gemacht. Super, es hat funktioniert. Der Heilige Geist war mit mir. Ja. Und wie viele Male habe ich das erlebt, dass ich so in eine Happy-Clappy-Gemeinde gekommen bin, wo ich denke, das ganze Fundament ist falsch. Ich rede nicht von dieser Gemeinde. Ich habe schon gesagt, ich bin schwer beeindruckt von euch. Schwer beeindruckt. Ja. Und dann sage ich, Herr, gib mir besondere Gnade. Und dann arbeite ich wie ein Schwerstarbeiter 1,5 Stunden diese seichte, oberflächliche Happy-Clappy, wir sind wunderbar, wir sind gesegnet, uns geht's gut, wir brauchen nichts zu zerstören. 1,5 Stunden arbeite ich daran. Und dann in den letzten Minuten kommt ein bisschen Betroffenheit. Ein bisschen, Mann, wir müssen umkehren, wir müssen anders werden, das kann so nicht weitergehen. In den letzten Minuten. Und dann bin ich fertig. Und denke, okay, hoffentlich macht jetzt keiner das kaputt. Dann kommt der Pastor, dass hier jetzt keiner betrübt nach Hause geht. Ich denke, doch, das war mein Ziel, um das ging es. Und dann baut er die Gemeinde in 5 Minuten wieder auf und macht in 5 Minuten kaputt, wofür ich 1,5 Stunden hart gearbeitet habe. Das ist der religiöse Geist. Die Betrübnis des Heiligen Geistes schnell wieder wegzuwischen, dass hier ja keiner eine schlaflose Nacht hat. Ich denke, doch, das ist genau mein Ziel. Dass sie eine schlaflose Nacht haben, dass sie mal anfangen nachzudenken über sich, über ihre Gemeinde und wofür es das alles gibt und was sie für Ziele haben. Wenn wir Menschen werden, die Gott kennen, haben wir große Privilegien, aber wir haben auch große Probleme. Wir passen in die gegenwärtige fromme Landschaft einfach nicht rein. Wir passen da nicht rein. Das liegt nicht an uns, sondern das liegt an der religiösen Landschaft, die falsche Prioritäten haben, die falsche Ziele haben, die falsches Verständnis haben, die ganz falsche Ideen haben. Es ist alles so weit weg vom Wort Gottes. Falsche Liebe, falsche Gnade, falsche Einheit. So viele Fälschungen, die geschätzt werden von Ignoranten, die Gott nicht kennen und die sein Wort nicht kennen. Was sagt Jesus? Ihr irrt, weil er die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist. Ihr irrt aus diesen beiden Gründen. Ihr kennt die Schriften nicht und ihr kennt den Heiligen Geist. Das bedeutet für uns, wenn wir nicht in die Irre gehen wollen, wir müssen die Schriften kennenlernen und wir müssen den Autor kennenlernen. Eins meiner besten Sätze muss auch hier jetzt kommen. Die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das nur in Freundschaft mit dem Autor verstanden werden kann. Das ist eines meiner besten Sätze. Es ist so schade, nur einmal zu sagen. Wir haben Zugang zu diesem wunderbaren Heiligen Geist. Und er alleine ist imstande und willig, uns zu sagen, was das hier bedeutet. Und wir brauchen ihn. Hast du dir mal die Frage gestellt, wie das eigentlich zu erklären ist? Zu Jesu Zeiten, da waren diese Pharisäer und Schriftgelehrten. Das war ihr Job. Von morgens bis abends die Bibel zu lesen und Leuten zu erklären, was das bedeutet, was da geschrieben steht im Alten Testament. Und alle waren begeistert von den gewaltigen Prophetien, die Propheten gegeben haben. Es kommt der Messias, dann kommt die Erlösung und alles wird anders und Israel wird wiederhergestellt, wird frei sein, alles wird wunderbar werden. Das haben sie verstanden. Das war die Botschaft in der Bibel. Aber das war alles nur im Verstand. Und in dem Moment, als der Messias vor ihnen stand, waren sie so blind, ihn nicht zu erkennen. Während gleichzeitig Leute, die längst nicht so viel Bibelwissen hatten, wie diese Profis, Fischer, Zöllner, Verbrecher, die haben erkannt, Jesus ist der Messias. Wie kann das sein? Weil es nichts zu tun hat mit der Fähigkeit, wie gut man lesen kann. Oder wie gut man im Verstand das Gelesene analysieren und bewerten kann. Es hat etwas mit dem Herzen zu tun, mit nichts anderem. Und diese Leute haben ihre ganze Religion benutzt zu einem einzigen Zweck, um Menschen zu beeindrucken, um Ehre von Menschen zu suchen, um anerkannt zu werden. Das ist, wofür sie ihren Job missbraucht haben. Sie wollten gesehen werden, sie wollten geehrt werden, sie wollten gegrüßt werden, Rabbi genannt werden, das hat ihnen alles gefallen. Und sie wollten zeigen, wie geistlich sie sind. Aber da war kein Verlangen nach der Furcht des Herrn, kein Verlangen, Gott kennenzulernen, kein Verlangen, ihm zu gehorchen, ihm ähnlicher zu werden, nichts von alledem. Nur zu scheinen vor den Menschen. Und deswegen konnten sie mit diesem Buch nichts anfangen. Nicht, weil da nicht die glorreichen Dinge drinstehen, sondern weil ihr Herz verkehrt war und diese Dinge nicht verstehen konnte. Deswegen ist es so gewaltig, wenn Gott verheißt, ich werde euch ein Herz geben, mich zu erkennen. Es braucht ein Herz, kein Diplom. Es braucht ein Herz, Gott zu erkennen. Und wir sollten schleunigst anfangen zu sagen, was sind die Qualitäten dieses Herzens? Was braucht es, damit Gott sich mir offenbaren kann? Was ist notwendig? Was muss der vorfinden oder beziehungsweise was muss er selber installieren in meinem Herzen, damit ich diese Bedingung erfüllen kann? Weil sogar diese Bedingung kommt ja noch von ihm. Wir können ja nicht unser Herz verändern. Gott sagt, ich gebe euch ein Herz, mich zu erkennen. Halleluja. So, wenn wir Gott erkennen wollen, dann müssen wir sagen, okay, was bedeutet das? Wie muss mein Herz beschaffen sein? Was muss da raus? Und was muss da rein? Das wären gute Fragen. Ja. So wie es beim Auftrag von dem Propheten herrscht. Ja. Ich habe dich gesetzt, dann kommen vier, auszureißen, auszurotten, niederzubrechen, zu zerstören. Viermal massive, gewalttätige Worte. Und dann bauen und pflanzen. Bevor Gott in unserem Herzen bauen und pflanzen kann, muss er Dinge ausreißen. Müssen Dinge zu Ende kommen, müssen Dinge niedergebrochen werden, zerstört werden. In unserem eigenen Herzen, da sind die Probleme. Solche Dinge wie Selbstvertrauen. Was wollt ihr? Ich habe so viele Jahre studiert, hier ist mein Diplom. Und die Erkenntnis Gottes ist so wenig vorhanden, dass ich immer mehr junge Leute sehe, die denken, der geistliche Dienst, der wird funktionieren, wenn sie ein Diplom haben. Jemand schrieb mit mir, er möchte in den Dienst gehen. Ich sage, super, er will eine Ausbildung haben. Ich sage, noch besser. Ja, was ich ihm empfehlen könnte. Und ich empfehle ihm eine Bibelschule. Und dann schreibt er zurück, aber die geben keine anerkannten, staatlich anerkannten Diplome. Ich schreibe zurück, wofür brauchst du ein staatlich anerkanntes Diplom? Weder den Teufel noch Gott kannst du damit beeindrucken. Wofür brauchst du das? Keine Antwort. Ende der E-Mail-Konversation. Er war völlig überfordert mit dieser Frage, konnte gar nicht verstehen, wieso ich das frage. Das weiß doch jeder, man braucht ein Diplom. Man muss doch zeigen, wer man ist. Im geistlichen Dienst musst du gar nichts zeigen. Im geistlichen Dienst geht es nur um eins. Was hat Gott in dir gewirkt? Um das eine geht es und um überhaupt nichts anderes. Voriges Jahr hatte ich das Vorrecht, in einer evangelikalen theologischen Ausbildungsstätte zu sprechen. Ich durfte dort 3 Vorträge halten. Das war ein Wunder Gottes. Und dann habe ich festgestellt, im Gespräch mit den Studenten, die dort 3 Jahre studieren und dann ein Diplom bekommen, in 3 Jahren theologischer Ausbildung gibt es nicht eine einzige Vorlesung, ganz zu schweigen von einer Vorlesungsreihe. Wie kann man seine Beziehung zu Gott vertiefen? Wie kann man Gott kennenlernen? Wie kann man ihm nahe kommen? 3 Jahre Ausbildung und nicht ein einziges Mal wird dieses Thema überhaupt nur erwähnt, geschweige denn ausgeschöpft. Und wie war ich froh, dass Gott mich geschickt hat, dass ich dort gesprochen habe über unsere Beziehung zu Gott. Alle haben gedacht, jetzt kommt der Charismatiker und der wird uns hier was über Zungenreden erzählen. Und das wollen wir gar nicht hören. Aber Gott hat mir gesagt, nicht Zungenreden, Gott kennen, Gott suchen, eine Beziehung zu ihm aufbauen. Um das geht es. Und hinterher erzählen sie mir, noch niemals haben sie sowas gehört. 3 Jahre sitzen die da, diese armen Jungs und Mädchen, und lernen irgendwelches Zeugs. Und das, was ihr ganzes Leben verändern könnte, das, was ihnen einen fruchtbaren Dienst bringen könnte, wird überhaupt nicht erwähnt. Was für eine Zeitverschwendung, was für eine Geldverschwendung. Es geht um das eine, dass wir ein Herz suchen, dass wir Gott unser Herz bringen, dass Gott unser Herz verändern kann, dass wir ihn wirklich kennenlernen können. Und nicht mehr irregeführt werden von irgendwelchen Strömungen und Betonungen und Modeerscheinungen und irgendwelchen Irrwegen, von denen es anscheinend immer mehr gibt. Je näher wir der Wiederkunft des Herrn entgegenkommen oder näher kommen, umso mehr verwirrende und betörende und verkehrte Angebote erscheinen auf dem christlichen Markt. Und das Tragische ist, die Mehrheit der Gläubigen sind nie gelehrt worden, dass sie prüfen müssen und wie sie prüfen können. Wenn sie schon prüfen, dann prüfen sie an solchen idiotischen Dingen wie, der hat eine Megachurch, der wird es ja wohl wissen. Das ist ein ganz berühmter Mann, der hat Bestseller geschrieben. Dem applaudiert die ganze christliche Welt zu, in der ganzen Welt ist er hoch anerkannt. Was für Kriterien sind denn das? Jesus sagt, was hoch ist bei den Menschen, ist ein Gräuel vor Gott. Und es ist leider Tatsache in dieser Zeit, dass wir hochkarätige, weltweit anerkannte, großartig gefeierte Männer und Frauen Gottes haben, die Gott nicht kennen. Und die Massen jubeln ihnen zu. Warum? Weil sie Gott auch nicht kennen. Und ungestraft können sie ein theologisches Irrtum nach dem anderen in die Welt setzen und niemand protestiert. Und die werden auch gefeiert als Propheten, als Lehrer, als Apostel. Wir leben in einer gefährlichen Zeit. Und wir müssen selber Gott kennenlernen. Wie heißt es bei Daniel? Daniel 11, da ist der Antichrist, der verführt viele zum Abfall. Aber die ihren Gott kennen, werden sich stark erweisen. Halleluja. Wer kann dem der Verführung zum Abfall widerstehen? Die alle Verführung studiert haben, die alle Irrlegen kennen, die Gott kennen. Halleluja. Du musst nicht die neuesten Irrlehren alle verstehen und analysieren und jede Sektenkunde irgendwie durchgearbeitet haben. Du musst Gott kennen und von ihm geleitet sein. Und da ist dein Heiliger Geist. Und Johannes sagt, ihr habt die Salbung und die lehrt euch alles. Das hat nichts mit Diploma zu tun, das hat nichts mit Intelligenz zu tun. So ein gewaltiges Beispiel für mich war am Anfang als diese Jesus People Bewegung war, ein paar Freunde von mir, die sich auch bekehrt hatten. Und sie wussten von nichts und sie dachten, sie sind die einzigen Christen auf der ganzen Welt. Weil sie überhaupt keinen Kontakt hatten zu gar nichts. Einfach so übernatürlich hat der Herr sich ihnen offenbart und sie wurden gerettet, erfüllt vom Heiligen Geist. Und eines Tages in ihrem Gemeinschaftsraum, in dem Wohnzimmer auf dem Tisch, lag neben der Bibel das Buch Mormon. Und keiner wusste, wie das da hingekommen ist. Da war das Buch Mormon. Ja, das ist von den Mormonen, Bibel Teil 2, sagen sie. Ja. Was natürlich totale Lüge ist. Aber das sieht auch so schwarz aus wie Bibel und ist auch so dick. Und dann haben die gedacht, ja, gut, jetzt haben wir die Bibel, jetzt haben wir Buch Mormon, dann werden wir mal beides lesen. Und der Heilige Geist hat ihnen völlig klar gemacht im Herzen, dieses Ding, Buch Mormon, ist nicht von ihm. Und es ist nur zu eins gut, in den Ofen zu werfen und noch ein paar Wärmekalorien zu spenden. Das ist das Einzige, wofür dieses Buch gut ist. Kein Mensch, keine Vorlesung über Apologetik und Sektenkunde oder irgendwas. Der Heilige Geist hat diese 5 Jungs bewahrt vor dieser Irrlehre und hat ihnen selber klargemacht, Finger weg davon. Das ist nicht von ihm, wirf das weg. Das Problem ist, je länger wir gelehrt sind, umso mehr vertrauen wir unserem Verstand. Und wenn der Heilige Geist einen Check gibt, wenn der Heilige Geist sich melden will, wie viele Leute habe ich erlebt, die erzählt haben, du, Freunde haben mir empfohlen, hier die Hütte, musst du lesen, das ist das Ding. Das ist so ein tolles Buch, das musst du unbedingt lesen. Sie fangen an zu lesen und da haben sie dieses Gefühl, weißt du, was das ist? Der Heilige Geist sagt, was ist denn das für ein Zeug, weg damit. Aber der Verstand sagt, das ist ein lieber Bruder, eine tolle Schwester, die haben mir das empfohlen und dann wird das schon gut sein. Und sie basteln sich im Verstand Dinge zurecht, weil sie nicht verstehen, dieses ist der Heilige Geist in ihnen. Und sie hören lieber auf den Verstand als auf den Geist Gottes in ihnen, weil sie gar nicht glauben, dass er da ist, dass er sie bewahren will, dass er sie lieb hat, dass er sich meldet, dass er einen Geschmack hat und dass er unterscheiden kann zwischen Lüge und Wahrheit. Sie glauben das gar nicht. Neulich in einer Gemeinde schreibt eine Schwester in der WhatsApp-Gruppe, jetzt kommt dieser Film hier, die Hütte, das kommt jetzt als Film und das Buch war schon super, jetzt müssen wir den Film gucken. Und das, obwohl vorher die Gemeindeleitung klipp und klar gesagt hat, warum sie gegen diesen Roman Hütte ist. Das haben sie ganz klar gesagt. Du siehst, diese Schwester hat ein erhebliches Problem. Ja? Dann sprechen die Ältesten sie an und sagen, horche mal, das geht doch überhaupt nicht. Die ganze Gemeinde weiß, du weißt es auch, wir sind gegen dieses Buch und du machst jetzt Werbung und du lädst alle ein zu diesem Film. Das passt doch überhaupt nicht, das geht doch gar nicht. Und sie sagt, ich kenne eine liebe Schwester und die ist eine jahrzehntelange bewährte Fürbitterin und die hat gesagt, der Film ist gut und der vertraue ich. Mit anderen Worten, den Ältesten nicht. Siehst du, was da schiefläuft? Sie kennen die Ordnung Gottes. Wenn man schon nicht unterscheiden kann, dann wenigstens hat man Sicherheit oder hätte man Sicherheit, wenn man in der Ordnung Gottes bleiben würde. Da sind meine Ältesten und die sind von Gott gesetzt. Das sind die Aufseher meiner Seele. Und ich muss nicht alles verstehen, was die sagen. Aber ich weiß eins, die meinen es gut mit mir und die wissen mehr von Gott als ich. Und wenn die sagen, das ist für die Tonne, dann ist das für die Tonne, fertig, aus. Aber diese schutzgebenden Ordnung Gottes sind für diese Leute auch nicht da. Und sie machen alles mit sich selber aus und gehen in die Irre. Warum? Weil sie sich nicht in die Ordnung Gottes einfügen können. Und da haben wir ein dickes, dickes Problem. Auflehnung, Unabhängigkeit, Ignorieren der schutzgebenden Ordnung Gottes macht Tor und Tür auf für den Feind, uns zu betören und uns Dinge schmackhaft zu machen, von denen der Heilige Geist sagt, weg damit, bloß nicht. Aber sie können den Heiligen Geist nicht wahrnehmen, weil ihr Herz verkehrt ist, weil sie zuvor gesagt haben, schutzgebende Ordnung brauche ich nicht. Ich mache das alles alleine und ich und meine Freundin, die auch keine Leiterschaft über sich hat, wir machen das. Hallo. So, das hat überhaupt nichts mit Verstand zu tun, das hat nichts mit Logik zu tun, das hat nichts mit mangelnder Fähigkeit zu tun, einen Text zu verstehen. Es hatte was mit dem Herzen zu tun. Alle Zeit, sagt der Heilige Geist, gehen sie irre mit dem Herzen. Sie gehen in die Irre, weil das Herz verkehrt ist. Weil das Herz nicht das will, was Gott will, nämlich Demut, Furcht des Herrn, Hingabe, Gehorsam. Das alles wird ausgeklammert. Wie in dieser theologischen Ausbildungsstätte. Das wird alles ausgeklammert, aber dann Wissen, 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 Wissen. Ein Herz, das Gott erkennen kann, das ist, was wir brauchen. Und dazu lädt Gott uns ein. Und das Schöne ist, sogar als Hauptschulabbrecher hast du eine Riesenchance, das zu bekommen. Du brauchst kein Diplom, du brauchst kein Abitur, du brauchst keine Bildung, du brauchst gar nichts. Du brauchst nur ein Herz. Gott, ich will dich kennenlernen, ich will dich haben, ich will bei dir sein, ich will mit dir übereinstimmen, ich will dich lieben, ich will dir gehorchen. Das ist das eine, worauf Gott schaut. Halleluja, was für eine glorreiche Botschaft für die Hauptschulabbrecher und andere, die es bildungsmäßig nicht so weit geschafft haben. Für Gott sind solche Dinge völlig uninteressant. Ein Hirtenjunge ohne Abitur kriegt Offenbarung über die Majestät Gottes. Halleluja, weil er ein Herz hat für Gott. Der war so abseits, der war so außerhalb jeder normalen Norm, als das Riesenereignis in der Familie passierte, was wahrscheinlich nur einmal im Leben dieser Familie passierte, der große Prophet Gottes kommt und besucht die Familie, haben es nicht mal für nötig gehalten, den David zu informieren, sagen, du, find einen Ersatz für die Schafe und komm du, hier ist ein dickes Ding am Laufen, der große mein Gott ist da und du darfst das nicht verpassen. Die haben den nicht mal informiert, die haben den nicht mal eingeladen. Da siehst du, ach der David, komm, vergiss doch den. Aber das war der, den Gott erwählt hat. Das war der. Und nicht, weil er verworfen war, sondern weil er ein Herz für Gott hatte. Halleluja. So was Menschen denken und wie Menschen dich einordnen und wie geistlich sie dich finden oder so. Wen kümmert denn das? Wen kümmert denn das? Das ist doch unwichtig. Wichtig ist, dass du ein Herz entwickelst für Gott. Gott, ein guter Start wäre, Gott gib mir Hunger nach dir. Nicht nach Theologie, nach Ideen über dich. Gib mir Hunger nach dir. Lass mich dich sehen, lass mich dich erkennen. Das wäre doch ein wunderbarer Start. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt schon hier am Gange bin, aber bestimmt schon eine halbe Stunde. Ne? Ich denke, hier machen wir ein Komma, aber lass uns noch beten. Herr, hilf du uns doch, dieses Privileg zu schätzen, dass wir eingeladen sind, dir näher zu kommen, dich kennenlernen zu können, verwandelt zu werden in dein Bild, dich zu sehen in deiner Pracht, deiner Herrlichkeit, deiner Größe, deiner Weisheit, deiner Schönheit. Hilf du uns, dass das uns mehr zieht als die verlockenden Angebote dieser Welt. Gib uns ein Herz für dich. Gib uns Hunger nach dir. Wir brauchen das. Nicht einmal das können wir produzieren. Aber du hast versprochen, du willst uns ein Herz geben, dich zu erkennen. Und damit kommen wir vor dich und sagen, Gott, das wollen wir haben. Gib uns das, was immer das bedeutet, was immer das kostet, was das für Veränderung bringt. Hab du deinen Weg in unserem Leben. Komm. Komm in mein Leben. Präge mich. Gib mir ein Herz für dich. Lass mich dich erkennen. Und ich danke dir, dass du das hörst. Und dass du meine schwache, wackelige, oftmals halbherzige Entscheidung festmachen wirst und stark machen wirst, sodass ich nicht mehr hin und her geworfen bin von jedem neuen Trend, von jeder neuen Modeerscheinung und abgelenkt werde, sondern nur noch dieses eine habe, es geht um dich. Es geht darum, dich zu erkennen, wie du wirklich bist und so verändert zu werden, umgestaltet zu werden und fähig zu sein, dass Ströme des Segens, der Hilfe, der Weisheit, der Offenbarung, der Ermutigung von mir fließen können. Mach aus mir einen Mann, eine Frau nach deinem Herzen. Und danke für deine Geduld. Amen. Amen.